Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Organisationsfrage. Gefakte Impfzertifikate mit echten Schlüsseln erfordern ein neues EU-weites Verfahren. Vollzugsdefizit. Die Schlüsselverfahren für Immunitätszertifikate müssen kleinteiliger werden. Simulanten. Digitale Patientenzwillinge sollen die Diagnose und Therapie von Krankheiten verbessern. Und das digitale Logbuch. 1G.
Die Auffassung des Justizministeriums ist klar, wer Impfausweise fälscht oder gefälschte Impfausweise gebraucht, der bringt anderen gesundheitliche Gefahr.
Das war Eike Hosemann vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und zwar einen Tag, nachdem bekannt geworden war, dass von Kriminellen gefälschte digitale Impfzertifikate, die mit einem echten Schlüssel signiert worden waren, über entsprechende Internet-Auktionsplattformen verkauft wurden. Wir haben ja schon letzten Samstag kurz darüber berichtet und klar, die Diskussion über die gefälschten digitalen Impfnachweise, die ging natürlich weiter. Welche Erkenntnisse haben denn die weiteren Debatten gebracht, Peter Welchering?
Zum einen stimmen alle Sicherheitsexperten, mit denen ich gesprochen habe, darin überein, dass das verwendete Kryptomaterial, also der private Schlüssel, der für die Erstellung der Impfzertifikate verwendet wird, dass der sicher ist. Also der ist nicht nachgebaut worden oder so etwas. Aber gleichzeitig stimmen eben die Verfahren nicht, die in der Europäischen Union für die Herstellung der digitalen Impfzertifikate aufgesetzt wurden. Und das ist ja nun wirklich nicht neu. Die Diskussion, die hatten wir schon im März und April dieses Jahres, als über die Einführung des EU-weiten digitalen Impfnachweises diskutiert wurde. Und die IT-Experten, die Sicherheitsexperten wissen also, wo sie ansetzen müssen. Und wovor im Augenblick eben alle Beteiligten zurückschrecken, das ist tatsächlich dieses Thema Missbrauch durch Befugte, also Mitarbeiter von Praxen, Impfstellen, Apotheken. Da könnte man durch Gegenchecks, durch verbindliche Einführung des Vier-Augen-Prinzips samt Dokumentation die Sicherheit wesentlich erhöhen. Aber da traut sich eben im Augenblick eben auch keiner so richtig ran. Weder die Gesundheitspolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien, noch die Bundesärztekammer, noch das Bundesgesundheitsministerium wollten sich dazu offiziell äußern. Inoffiziell hörte man dann, na, das Thema sei schwierig, weil zum einen eine Änderung der Sicherheitsmaßnahmen durch die EU-Kommission dann ja her müsse und der Wille dazu, der sei in Brüssel nun wirklich nicht sehr ausgeprägt. Und zum anderen haben die Politiker, die gerade an der Ampel arbeiten, an der Ampelkoalition, die Befürchtung, dass es da dann zu keiner einheitlichen Position der drei beteiligten Parteien kommen wird. Ja, und drittens befürchtet man dann in der Politik, dass man Impfgegnern in die Hände spielt, wenn über Sicherheitslücken beim Impfzertifikat gesprochen wird. Und in einigen Gesprächen, da hatte ich auch das Gefühl, so richtig ist einigen in Politik und Verwaltung auch noch gar nicht klar, wie das so genau funktioniert mit dem digitalen Impfzertifikat. Und das macht es natürlich auch nicht leichter.
Ja, und deshalb haben wir auch noch einmal die Sicherungsmaßnahmen des digitalen Impfzertifikates und ihre technischen Grundlagen kurz zusammengefasst.
Die Absicherung gegen Unbefugte kann über zwei Maßnahmen erreicht werden. Erstens sind die Server zum Ausstellen der Impfzertifikate nicht einfach über das Internet erreichbar. Hier kommen zum Beispiel dedizierte VPNs oder geschlossene Netzwerke im Gesundheitswesen zum Einsatz. Zweitens haben Befugte entsprechende Zugangsdaten. Damit wird verhindert, dass Angreifer, die zum Beispiel Zugriff auf eine Apotheke haben, einfach Zertifikate ausstellen können. Denn dazu benötigt man auch die passenden Zugangsdaten.
Zu diesen zwei Maßnahmen rät Udo Schneider vom Sicherheitsunternehmen Trend Micro, um jene privaten Schlüssel besser zu schützen, mit denen die Impfzertifikate erstellt werden. Die Europäische Kommission ist hier in der Pflicht, das besser zu kontrollieren, denn genau an dieser Kontrolle mangelte es. Und das hatte Konsequenzen, sagt Udo Schneider.
Leider gab es in anderen Ländern durchaus Fälle, bei denen die Impfzertifikatsserver offen am Internet erreichbar waren. Teilweise wurden dort auch Beispielaccounts nicht geschlossen, sodass jeder, der die Accounts kannte, in der Lage gewesen wäre, Impfzertifikate zu erstellen. Da die Entwicklung der Infrastruktur für jeden offen einsehbar als Open Source betrieben wurde, reichte also ein Blick in den Source Code, um diese Beispielaccounts zu kennen.
Im Falle Nordmazedoniens ist solch eine Web-Schnittstelle inzwischen geschlossen worden. Da aber noch private Schlüssel aus anderen Quellen missbraucht wurden, muss weiter ermittelt werden. Dazu gehört auch der Missbrauch dieser Schlüssel durch befugte Personen, die damit digitale Impfzertifikate ausstellen, obschon die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.
Hier ist der Mensch das Problem. Wie Fälle in der Vergangenheit gezeigt haben, wurden von Befugten durchaus falsche Impfzertifikate erstellt. Auch wenn in der breiten Öffentlichkeit primär Mitarbeiter von Apotheken verdächtigt werden, so gibt es durchaus auch Fälle von Ärzten, die dort getrickst haben. Letztendlich ist dies also nicht ein technisches, sondern ein menschliches Vertrauensproblem.
Solche Fälle sind wiederholt vorgekommen. Dann aber müssen die öffentlichen Schlüssel sofort zurückgerufen werden, mit denen das Prüfpersonal vor Ort die Gültigkeit der Impfzertifikate überprüft. Allerdings wurden in der Diskussion über die Ausgestaltung des Prüfverfahrens und der Sicherheitsmaßnahmen öffentliche und private Schlüssel nicht immer sauber voneinander unterschieden.
Sowohl der öffentliche als auch der private Schlüssel werden im Rahmen der Schlüsselerzeugung als Paar generiert. Das heißt, sie sind mathematisch verbunden. Vereinfacht gesagt kann man mit dem einen Schlüssel verschlüsseln und das Ergebnis nur mit dem jeweils anderen wieder entschlüsseln.
Bezogen auf die digitalen Impfnachweise und deren Prüfung heißt das:
Im Kontext der Impfzertifizierung, in Deutschland durch das RKI, werden private Schlüssel zum Signieren der Impfdaten genutzt, was diese dann zu Impfzertifikaten macht. Die entsprechenden öffentlichen Schlüssel werden dann EU-weit verfügbar gemacht, sodass die ausgestellten deutschen Impfzertifikate EU-weit mittels der öffentlichen Schlüssel, zum Beispiel in mobilen Apps, verifiziert werden können.
Auch in der Bundestagsdebatte über die epidemische Notlage nationaler Tragweite am Donnerstag dieser Woche wurde die Bedeutung der digitalen Impfzertifikate von vielen Abgeordneten noch einmal betont. So meinte etwa Nina Warken von der CDU:
Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt und damit wir mit der gebotenen Vorsicht ein bisschen mehr Normalität in unserem Leben möglich machen können, braucht es verlässliche Regeln. Die 2G- und 3G-Regelungen bieten solche Voraussetzungen und darum müssen wir auch auf sie vertrauen können und nicht fürchten müssen, dass die Person am Nachbartisch im Restaurant einen gefälschten Nachweis vorgelegt hat.
Also, damit diese Regeln verlässlich sein können, müssen einige organisatorische Verbesserungen für die Herstellung von digitalen Impfzertifikaten her. Wie lauten denn da die Empfehlungen der Expertinnen und Experten, Peter?
Da hat es in dieser Woche sehr viele unterschiedliche Empfehlungen gegeben. Und das Problem dabei ist, dass die größtenteils eben nicht öffentlich diskutiert wurden und werden. Da fährt auch die EU-Kommission eine ziemliche Hinterzimmerpolitik, leider muss man sagen. Denn Security by Obscurity, das hat noch nie so richtig gut funktioniert. Die Experten, mit denen ich sprechen konnte, die schlagen vor, Begrenzung der Zahl der digitalen Impfzertifikate, die eben mit einem bestimmten privaten Schlüssel erstellt wurden, mit einem einzelnen Schlüssel, bessere Absicherung der Server in Praxen, Impfzentren und Apotheken, Reduzierung der Server, auf denen ein privater Schlüssel gespeichert ist und Nutzung eines virtuellen privaten Netzwerkes für die Erstellung von Impfzertifikaten.
Was bringt denn die Begrenzung der Zahl der digitalen Impfzertifikate, die mit einem bestimmten privaten Schlüssel erstellt werden?
Ja, wenn es dann zu einem Missbrauch kommt, dann müssen einfach weniger Impfzertifikate zurückgerufen werden als bisher. Also das System wird handhabbarer. Und beim Rückruf, da gibt es ja noch ein zweites Problem. Auch wenn Zertifikate für ungültig erklärt werden, weil sie mit einem privaten Schlüssel erstellt wurden, der missbraucht wurde, sind die ja in der Europäischen Union noch 48 Stunden lang gültig. Und auch das muss geändert werden.
Und wie kommen die 48 Stunden zustande?
Ja, das ist der Zeitraum, über den die öffentlichen Schlüssel auf den Prüfgeräten aktualisiert werden. Da die Prüfung der Impfzertifikate ja offline stattfindet und eben nicht online, müssen die öffentlichen Schlüssel auf den Prüfgeräten ja in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, neu geladen werden. Da werden dann neue hinzugefügt, aber es werden eben auch alte entfernt. Und es werden Schlüssel für ungültig erklärt, etwa wenn sie missbräuchlich genutzt wurden. Und das passiert eben in Abständen von 48 Stunden. Genau das ist zu lange, das ist das Problem. Und hier gibt es nun zwei Ansätze, um das zu lösen. Zum ersten eine Online-Prüfung, dann wird über eine Online-Datenbank mit den gültigen Schlüsseln sofort geprüft und abgeglichen. Und zweitens, wo das dann nicht möglich ist, da sollen die Schlüssel dann in 6 oder 12 Stunden aktualisiert werden, also kürzere Zeitfenster für den Abgleich öffentlicher Schlüssel auf Prüfgeräten.
Gefälschte Impfzertifikate und die Konsequenzen, darüber sprach ich mit Peter Wächering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Digitalisierung der Gesellschaft, die ist ja im vollen Gange und Digitalisierung bedeutet meist, Prozesse aus der analogen Welt in die der binären Logik zu überführen. Zum Beispiel aus einem Verwaltungsvorgang auf Papier einen Online-Prozess zu machen. Zur Digitalisierung gehört aber auch dazu, physisch vorhandene Systeme digital nachzubilden, um sie besser verstehen und auch besser steuern zu können. Gerade im industriellen Kontext, zum Beispiel in der Maschinensteuerung, entstehen derzeit reihenweise solche Nachbildungen, kurz digitaler Zwilling genannt. Dieser Digitalisierungsprozess macht natürlich auch vor dem Menschen nicht Halt und so beschäftigt sich etwa das Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt mit sogenannten Patientenzwillingen, die der Ärztin oder dem Arzt helfen sollen, Krankheiten besser zu verstehen und therapieren zu können. Wie solch ein digitaler Patientenzwilling aussieht, darüber habe ich mit Stefan Wesack, dem Leiter der Abteilung für visuelle Medizintechnologien beim Fraunhofer Institut IGD, gesprochen.
Zwillinge von Patienten sind letztlich eine Modellierung von bestimmten Aspekten des menschlichen Körpers. Das kann sehr umfassend sein, das können auch sehr einfache Modelle sein. Es geht letztlich darum, ein Modell zu verwenden, um über mehrere Patienten hinweg eine gleichartige Beschreibung eines bestimmten Teilaspektes des menschlichen Körpers zu haben.
Wie entsteht denn solch ein digitaler Zwilling?
So ein digitaler Zwilling besteht natürlich aus den Daten, die jetzt eben diesen bestimmten Aspekt repräsentieren. Um letztlich das abbilden zu können, benötigt man ein Datenmodell. Das heißt, man hat eine strukturierte Form, um oftmals unterschiedliche und teilweise auch in Kliniken weit auseinanderliegende Daten in einem Modell systematisch und einheitlich zu verarbeiten und zu repräsentieren.
Das heißt, für solch einen digitalen Zwilling werden quasi die Daten von ganz vielen Menschen bezogen auf einen bestimmten Aspekt, zum Beispiel auf eine Krankheit, genommen und dann in ein Computermodell gefüttert?
Also anhand von verschiedenen Patienten überlegt man sich, wie so ein Datenmodell, das den Patienten repräsentieren soll, aussehen soll. Man hat dann individuelle einzelne Patientenmodelle, die man aber natürlich dann auch wieder über eine größere Gruppe betrachten kann. Und dann wird es eben medizinisch spannend zu überlegen, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede bei diesen individuellen Patientenmodellen, um da zum Beispiel zu lernen, überhaupt zu erfassen erstmal, was sind bestimmte Therapiepfade, die sich als erfolgreicher Ansatz erwiesen haben.
Danach wollte ich Sie gerade fragen, wofür solch ein digitaler Patientenzwilling überhaupt eingesetzt werden kann? Wofür macht man sich die Mühe?
Digitale Patientenmodelle können für verschiedene Aspekte eingesetzt werden. Es gibt Patientenmodelle, die beispielsweise einzelne Organe sehr genau beschreiben, zum Beispiel Modelle, die das Herz sehr genau beschreiben, wie die elektrische Leitung im Herzmuskel funktioniert, wie das zusammenhängt mit der Muskelkontraktion. Was wir in unserem Projekt Medicine machen, ist letztlich ein digitales Patientenmodell, das beschreibt, was sind die Daten, die den Patienten repräsentieren. Das können Daten aus dem Labor sein, das können Daten über den Lebenswandel sein, Daten, die man aus Bildinformationen, also aus medizinischer Bildgebung gewinnen kann. Und diese Daten verwenden wir, um letztlich möglichst gut dem Arzt ein Werkzeug an die Hand zu geben, dass er oder sie informiert mit der ganzen Sicht auf die große, große Datenmenge, die den Patienten beschreibt, entscheiden kann, was der beste Therapieansatz ist.
Wenn man diesen digitalen Zwilling für medizinische Zwecke einsetzen will, dann muss man das ja individualisieren, also auf eine bestimmte Person mit einer Krankheit zusammenführen mit dem digitalen Patientenzwilling.
Genau. Wir haben jetzt für unser Projekt eine Krankheit, eine chronische Erkrankung in den Mittelpunkt gestellt. Das sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa sind da die medizinischen Fachbegriffe. Das ist das Krankheitsbild, was wir in unserem Datenmodell repräsentieren. Da gibt es eben einen bestimmten Satz von Medikamenten, die zum Beispiel gegeben werden. Es gibt bestimmte Beschreibungen, die diese Krankheit klassifizieren. Das ist dann eben das einheitliche Datenmodell für alle Patienten. Und für jeden individuellen Patienten oder die Patientin wird entsprechend dieses Datenmodell gefüttert mit den Informationen, die aus verschiedenen klinischen Bereichen gesammelt wurden. Blutinformationen, das können genetische Informationen sein. Das sind Informationen bei diesen Patienten über die Ernährung zum Beispiel, die ganz wichtige Parameter darstellen.
Was kann jetzt der Arzt ganz konkret mit diesem Modell machen? Kann er zum Beispiel Therapien ausprobieren oder kann er Diagnosen genauer stellen? Wie muss man sich jetzt die klinische oder die praktische Arbeit mit solch einem digitalen Patienten in Verbindung mit dem realen Patienten vorstellen?
Der Vorteil an unserem Ansatz ist, dass erstmal für den behandelnden Arzt oder die Ärztin hier alle Daten, die relevant sind, zusammengeführt werden. Das Problem heutzutage in den Kliniken ist, dass leider die relevanten Informationen beim behandelnden Arzt nicht in einer einfach verständlichen und übersichtlichen Form zusammenliegen, eben weil die aus verschiedenen klinischen Disziplinen gesammelt werden. Das heißt, In erster Form haben wir ein Dashboard, also ein Software-Tool, was dem Arzt oder der Ärztin hier es erleichtert, besser informiert eine Therapieentscheidung zu treffen. Besser informiert heißt, wir bereiten die Daten visuell auf, wir analysieren die Daten mit verschiedensten Algorithmen, um hier relevante Parameter rauszuziehen und geben dem Arzt ein Tool an die Hand, dass der bestmögliche Therapiepfad herausgefunden werden kann und im Endeffekt aber aufgrund einer eigenen Entscheidung des Arztes hier entwickelt wird. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin hat Informationen in unserem System, die einerseits den individuellen Zustand des Patienten oder der Patientin beschreiben. Auf der anderen Seite, und das ist das Besondere an unserem Projekt, haben wir die Leitlinien implementiert. Leitlinien ist quasi das Behandlungskorsett, in dem sich der Arzt bewegen kann, wenn eine bestimmte Therapie gemacht werden soll. Und wir haben zusätzlich gesundheitsökonomische Informationen, das heißt Informationen darüber, welche Therapiepfade von den möglichen zu den besten Behandlungsergebnissen für individuelle Patienten geführt haben. Und mit diesem Wissen, mein Patient hat die Ausprägung X der Krankheit, ich habe diese drei verschiedenen Therapiepfade und ich weiß aus Betrachtung größerer Patientengruppen, dass für diese individuelle Kombination von Patientenparametern zum Beispiel der zweite Therapiepfad der erfolgversprechendste ist. Das ist das, was unser System zeigt. Und dann kann der Arzt oder die Ärztin besser informiert sich für einen Therapiepfad entscheiden.
Das heißt also, hier werden relevante Daten für die individuelle Therapie dem Arzt schneller zur Verfügung gestellt. Gibt es schon Erfahrungen darüber, wie relevant die Verbesserungen gegenüber den herkömmlichen medizinischen Methoden oder Verfahren sind?
Diese Tests laufen gerade. Wir sind gerade dabei, dieses System in einer ersten Form an ausgewählte klinische Partner zu geben, die genau diese Fragestellung und dieses Feedback uns vor allem geben sollen und die Fragestellung klären sollen. Wir können jetzt noch nicht über einen zeitlichen oder auch monetären Vorteil dieses Systems reden, weil dazu fehlen uns noch die Informationen aus den Tests.
Muss man sich das immer so vorstellen, dass dieser digitale Zwilling für einen ganz bestimmten medizinischen Anwendungsfall beschrieben wird oder kann man sich auch einen universal digitalen Zwilling für einen Menschen vorstellen?
Konjunktiv. Man könnte sich einen umfassenden digitalen Zwilling für einen Patienten vorstellen. Der würde aber so umfassend sein müssen und auch so komplex, dass es eher nicht realisierbar ist. Es zeigt sich, dass erfolgreiche digitale Modelle in der Medizin, digitale Patientenmodelle, immer bestimmte konkrete Aspekte eines Patienten oder einer Patientin repräsentieren. Und dann können sie helfen und dann können sie auch entsprechend zum Erfolg führen. Was wir bei unserer Entwicklung aber berücksichtigen, ist, dass wir diese zugrunde liegenden Datenmodelle möglichst generisch, also möglichst umfassend und für verschiedene Anwendungsfälle ausgelegt, designt haben. Das heißt, wir können dann recht schnell diese Datenmodelle modifizieren oder erweitern, sodass eben für andere Krankheitsbilder relevante Parameter in diesem Modell gespeichert werden können. Und ich hatte vorhin von den Leitlinien gesprochen, also die Vorgaben, wie eine Behandlung abzulaufen hat. Wir haben da im Rahmen des Projektes einen sogenannten Leitlinien-Editor entwickelt, wo wir dann diese medizinischen Vorgaben letztlich in einen, sagen wir, computerisierten Ablaufplan überführen können, der dann eben genau diese Therapiepfade repräsentiert. Und das kann schnell und das kann auch für verschiedene andere Krankheiten erledigt werden. Voraussetzung ist immer, wir brauchen natürlich die Daten, um dann das Modell zu füttern.
Sie haben es eben schon ein bisschen andeuten lassen, wie oder mit welcher Zielstellung Sie dieses System entwickeln. Muss man sich das so vorstellen, dass es dann quasi am Ende ein Patientendashboard für den Arzt gibt?
Ja, es ist genau unser Ziel, so ein Dashboard dem Arzt oder der Ärztin zur Verfügung zu stellen. Was der Hintergrund ist, ist, dass wir hier ein System etablieren wollen, was dem behandelnden Mediziner ein System in die Hand gibt, das bestmöglich informiert die Therapieentscheidung getroffen werden, mit dem Hintergrund, dass wir die Kosten, die bei einer klinischen oder bei einer medizinischen Behandlung auftreten, möglichst intelligent einsetzen wollen. Wir wissen, dass in Deutschland von Jahr zu Jahr die medizinischen Kosten immer mehr zunehmen, die Gesundheitsausgaben steigen. Es geht bei unserem Projekt darum, dass wir hier ein für den Arzt verständliches System haben, das er oder sie kostenintelligent den Patienten behandelt. Ich mache es mal an einem Beispiel konkret. Man weiß bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dass der Behandlungserfolg davon abhängt, ob man zum Beginn der Therapie das richtige Medikament gibt. Und da geht es nicht darum, ist es ein teures oder ein preiswertes Medikament. Es geht darum, für den individuellen Patienten das richtige und das bestmögliche Medikament zu geben. Und dann am langen Ende hat man sehr intelligent im Endeffekt Gesundheitsausgaben erzeugt, die aber zu einer bestmöglichen Therapie des Patienten geführt haben. Wir wollen mit dieser Kostenintelligenz erreichen, dass wir medizinische Fehlbehandlungen reduzieren. Das heißt, der Versuch, ein bestimmtes Medikament einzusetzen, was dann aber aufgrund der Erfahrung, die man eigentlich aus einer größeren Patientenpopulation bereits gewonnen hat, wahrscheinlich nicht das Bestwirkende ist. Wir wollen mit dem System, dadurch, dass wir die Daten zusammenführen, verhindern, dass man unnötige Mehrfacherhebungen, also Datenerhebungen bei den Patienten macht, dass man teure Bildgebung beispielsweise mehrmals durchführt, obwohl sie eigentlich bereits vorhanden sind, nur eben in dem Dashboard, was bisher verwendet wird, nicht verfügbar sind. Wir wollen verhindern, dass Medikamente gegeben werden, die sehr große Nebenwirkungen haben, was in dem Fall halt leider der Fall ist, auf der anderen Seite aber nur eine sehr geringe Wirksamkeit. All das versuchen wir mit unserem System abzubilden und eben hierfür möglichst individuell optimale Therapien zu sorgen.
Das war Stefan Wesak vom Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt über digitale Patientenzwillinge.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 31849.
3G oder 2G? Das ist hier nicht die Frage. Der Handyverticker zählt schließlich ganz anders als der Epidemiologe. Wann kommt 6G? Was ist hier die Frage? Angefangen hat es mit 1G, was aber damals noch niemand gesagt hat. Man hat stattdessen vom A, vom B und vom C-Netz gesprochen. Und dann ist es so richtig losgegangen mit GSM. Group Special Mobil oder Global System for Mobile Communications. Kann sich keiner merken, also 2G, Mobilfunk der zweiten Generation. War dann bloß blöd, dass jemand diese Handymesse 3GSM World Congress genannt hat. Da ist man mit dem Zählen ganz durcheinander gekommen. Die dritte Mobilfunkgeneration war nämlich erst UMTS, das Universal Mobile Telecommunication System. Oder doch lieber 3G. Da gab es dann aber kein Halten mehr. Einige Handyverticker haben posaunt, sie hätten eigentlich schon 3G plus oder 3,5G. Ja, HSDPA, High Speed Downlink Packet Access und HSPA plus sind auch schwierige Namen. Da schiebt man stattdessen lieber mal eine Zwischengeneration ein. Und jetzt haben wir 4G oder LTE Long Term Evolution, wobei die Vermarkter wiederum schon bei LTE Plus sind oder eben 4G Plus. 5G gibt es auch schon. Das verwirrt einen leicht, weil 5G wichtig für eine Wirtschaft mit niedrigerem Release-Stand ist, die Industrie 4.0. Ja, und irgendwann kommt dann 6G. 6G beim Mobilfunk, 2G oder 3G heißt es in der Epidemiologie. 1G ist am besten. Bleiben Sie 1G. Ja, Gesundheit.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Die EU will politische Werbung im Internet strenger regulieren. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Das sagte Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova gegenüber der Welt am Sonntag. Binnen weniger Wochen wolle sie ein entsprechendes Gesetz präsentieren. Konkret sollen sensible Daten nicht mehr dafür genutzt werden dürfen, um Zielgruppen für politische Werbung anzusprechen. Dazu zählten etwa Informationen zur sexuellen Orientierung, Religion oder zu politischen Ansichten.
Deutschlandweit gab es rund 4.600 EncroChat-Nutzer.
Gestern hat die Berliner Polizei ein Lagebild zur organisierten Kriminalität präsentiert. Darin ging es auch um die bei Kriminellen beliebte verschlüsselte Chat-Software. Allein in Berlin seien Handys mit dem System von mindestens 732 Menschen genutzt worden. Die Software galt als besonders abhörsicher, bis es Behörden aus Frankreich und den Niederlanden 2020 gelang, die Server des Unternehmens zu infiltrieren. So konnten die Ermittler monatelang geheime Daten und Chats abschöpfen.
In New York wird es doch keine Gewerkschaft von Amazon-Lagerarbeitern geben.
Die Organisatoren der Gewerkschaftsbestrebungen haben ihren Antrag vor der zuständigen Behörde zurückgezogen. Im Oktober erst hatten sie erklärt, die notwendigen 2000 Unterschriften bei ihren Kollegen gesammelt zu haben, um den Prozess anzustoßen. Als nächstes hätte die Behörde darüber entscheiden sollen, ob die gesamte Belegschaft über die Bildung der Gewerkschaft abstimmen darf. Einer der Organisatoren sagte der New York Times, man habe nicht ausreichend viele Unterschriften gesammelt. Die Gruppe wolle einen neuen Anlauf starten.
YouTube will nicht mehr anzeigen, wie viele Nutzer ein Video als schlecht bewerteten.
Das ist auf der Videoplattform über den sogenannten Dislike-Button, einen nach unten gerichteten Daumen, möglich. Unter den Videos steht bislang, wie viele Nutzer die Filme auf diese Weise abgewertet haben. Die Funktion wurde jedoch teilweise für Kampagnen gegen einzelne Videoproduzenten missbraucht. Die Folge war, dass die Videos dadurch auch bei den automatischen Empfehlungssystemen abgewertet und somit seltener angesehen wurden.
Auf eBay wurde ein iPhone mit USB-C-Schnittstelle für umgerechnet 75.000 Euro versteigert.
Ein Schweizer Robotikstudent hat das iPhone angeboten. In monatelanger Arbeit soll er es vom Apple-Standard Lightning auf USB-C umgebaut haben. Das Prozedere habe etwa erfordert, die Funktionsweise der Lightning-Schnittstelle zu erforschen, neue Schaltkreise einzubauen und das Gehäuse anzupassen. Apple beharrt auf seinem Schnittstellenstandard, während die EU-Kommission plant, Smartphone-Hersteller dazu zu bewegen, eine gemeinsame Schnittstelle zu nutzen.
Das Gericht der Europäischen Union bestätigt Milliardenstrafe gegen Google.
Mitte der Woche hat das Gericht sein Urteil im Streit zwischen der EU-Kommission und dem Internetkonzern veröffentlicht. Demnach muss Google eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro zahlen. Die Kommission hatte die Buße 2017 verhängt. Die Begründung damals lautete, Google würde seine marktbeherrschende Stellung missbrauchen, indem es seinen Preisvergleichsdienst ganz oben in den Suchergebnissen platziere. Der Konzern kann das Urteil noch vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten.
Reine Automatenapotheken bleiben in Deutschland verboten.
Im April 2017 hatte die niederländische Versandapotheke Doc Morris sich kurzzeitig an einem solchen Konzept versucht. In den Räumen einer geschlossenen Apotheke nahe Heilbronn stellte sie einen Automaten auf. Kunden konnten per Video Kontakt mit einem Apotheker in den Niederlanden aufnehmen. Anschließend fielen Arzneimittel aus einem Ausgabeschacht. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ein Verbot dieser Praxis bestätigt. Zuvor hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe das automatische Verkaufsmodell untersagt.
Sternzeit, 13. November. Meteoriteneinschlag auf dem Jupiter. In der Nacht zum 14. September haben viele Sternfreunde den Jupiter beobachtet. Auf der Scheibe des Riesenplaneten war der Schatten des Mondes Io zu sehen und plötzlich für 2 Sekunden ein heller Blitz. Das Aufleuchten nahe dem Jupiter-Äquator haben weltweit 5 Amateurastronomen entdeckt. Es zeigte sich auf den Videos, die sie von Jupiter in jener Nacht aufgenommen und mit spezieller Analyse-Software nach veränderlichen Strukturen durchsucht hatten. Zudem fanden etliche weitere Amateure den Blitz in ihren Aufnahmen, nachdem sie von dem Ereignis gehört und gezielt in ihren Daten gesucht hatten. Die Himmelsfans wurden Zeuge, wie ein Objekt mit vermutlich mehreren 10 Metern Durchmesser in den Jupiter gestürzt und in der Atmosphäre verglüht ist. Es ist erst die 7. Beobachtung einer solchen extrem hellen Sternschnuppe auf Jupiter. Die einschlagenden Asteroiden sind nicht einfach nur schön. Sie verraten, welche Brocken in den Gefilden Jupiters entlang ziehen und vom großen Bruder der Erde eingefangen werden. Die Fachleute hätten am liebsten eine nahezu lückenlose Überwachung der großen Planeten, um noch mehr über die kleinen und großen Körper im Sonnensystem zu lernen. So etwas geht jedoch nur mit Hilfe zahlreicher Amateurastronomen. Durch den Einschlag im September ist die Zahl der Jupiterbeobachter deutlich gestiegen. Dank all jener Menschen, die vor allem aus Freude an den Himmel blicken, lässt sich erkennen, wie oft sich Jupiter so einen Gesteinsbrocken einverleibt, also gleichsam einen Imbiss nimmt.
Brauchen wir ein Einwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild? Das ist heute Gegenstand der Debatte bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Danke, dass Sie Computer und Kommunikation gehört haben. Bis nächste Woche verabschiedet sich Manfred Kläuber.